Kennzeichen einer lebendigen biblischen Gemeinde. Und wir lesen jetzt Offenbarung 3 von Vers 7 ab. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen, und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich übergebe dir aus der Synagoge des Satans von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen, und er wird nie mehr hinausgehen, und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt, von meinem Gott und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Philadelphia heißt auf Deutsch Bruderliebe. Es ist die zweite Gemeinde von sieben, die keinen Tadel erhält, neben der Gemeinde von Smyrna. Stattdessen bekommt Philadelphia ein ausgesprochenes Lob vom Herrn und die Verheißung einer offenen Tür. Wenn wir heute Philadelphia-Gemeinde sein wollen, was können wir von dieser Gemeinde lernen? Der Schlüssel für das Wohlgefallen Gottes, das über dieser Gemeinde war, liegt in einem ganz kleinen, unscheinbaren Sätzlein. Vers 8. Der Herr sagt dieser Gemeinde: Denn du hast eine kleine Kraft. Das ist der Schlüssel. Du hast eine kleine Kraft. Wir können mit voller Überzeugung sagen, in einer lebendigen, biblischen Gemeinde wird diese kleine Kraft bejaht. Die Gemeinde erkennt, dass sie eine kleine Kraft hat, und sie findet ein Ja dazu. Was heißt das? Ich muss an dieser Stelle etwas ausholen. Schaut, die ganze Bibel zeigt uns, dass Gott nicht mit Macht und Getöse zu uns auf die Erde gekommen ist, sondern in Niedrigkeit und Unscheinbarkeit. Seine Herrlichkeit war quasi vor den Augen der Welt verborgen. Wenn wir ins Alte Testament schauen, zur Zeit der Stiftshütte, dann fällt uns auf, die hatte von außen gesehen überhaupt nichts Gewaltiges, nichts Attraktives, nichts Auffälliges, nichts Anziehendes. Die äußere Bedeckung, da lagen ja verschiedene Decken drüber oben, die äußerste Bedeckung war gar nicht anziehend, fast sogar hässlich. Eine graue Decke aus einer Art Dachsfell. Aber die ganze Herrlichkeit der Stiftshütte war innen. Innen glänzte alles von purem Gold. Innen war die Herrlichkeit. Nach außen hin unscheinbar. Gehen wir ein paar Jahrhunderte weiter, beim salomonischen Tempel, der gewaltige Tempel, den Salomo baute um das Jahr 1000 vor Christus. Da war es genauso. Von außen war es nur eine große weiße Schachtel. Aber alle Herrlichkeit war drinnen. Von außen nichts Besonderes. Innen. Da erfüllte die Herrlichkeit Gottes das Haus. Und als Zeichen für die Herrlichkeit Gottes war eine Rauchsäule, eine Rauch- und Wolkensäule, das nennt das Alte Testament die Shechinah, die Shechinah Gottes, die Herrlichkeitswolke Gottes. Aber beim herodianischen Tempel 1000 Jahre später, zur Zeit Jesu, da sah es anders aus. Die Jünger gerieten zwar geradezu in Schwärmen, als sie Jesus das imposante Gebäude zeigten. Warum war der Tempel von Herodes in jahrzehntelanger Arbeit äußerlich so aufgemotzt worden? Goldfugen, alles glänzte, schon äußerlich. Er galt als eines der Weltwunder, architektonisch und baulich, von der Gestaltung her der damaligen Zeit. Warum war er äußerlich so aufgemotzt worden? Antwort: weil innen nichts mehr drin war. Von dem Tempel, der nach der babylonischen Gefangenschaft durch Esra und Zerubabel wieder aufgebaut worden war, lesen wir nie mehr, dass ihn die Herrlichkeit Gottes erfüllt hätte. Merken wir etwas: wenn es innen fehlt, wenn die Herrlichkeit Gottes nicht da ist, dann wird sehr leicht nach außen etwas aufgebaut, etwas dargestellt. Dann muss außen angereichert werden. Und deswegen wurde dieser Tempel wenigstens äußerlich kunstvoll mit Gold und Silber verziert und verschnörkelt. Als unser Herr Jesus über diese Erde ging, da heißt es von ihm bei Jesaja, dem Propheten: er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Jesaja 53. Und doch kann Johannes später bezeugen: und das Wort wurde Fleisch und wohnte, wörtlich zeltete unter uns, ein Begriff, der wörtlich an die Stiftshütte erinnerte. Er zeltete unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Sehen wir, die Herrlichkeit Jesu war nichts Äußerliches. Er hatte keine Gestalt, keine Pracht, nichts Attraktives. Er war der Allerverachtetste. Aber es war die innere Herrlichkeit, weil Gott in ihm wohnte, weil Gott gegenwärtig war, in ihm, in Jesus von Nazareth, der Mensch gewordene Gott selbst. Und in der Gemeinde Jesu? Soll es in der Gemeinde anders sein? Das wünschten wir uns vielleicht. Das wünschten sich viele Christen, gerade heute in unserer weltseligen Christenheit. Aber das Neue Testament zeigt uns für die Gemeinde den gleichen Weg, den unser Meister vor uns gegangen ist. Der Grundsatz gilt auch in der Gemeinde Jesu: die Herrlichkeit ist innen. Und ich möchte euch sagen, ich bin schon von vornherein etwas skeptisch, wenn ich zu einer Gemeinde komme und die ist äußerlich wahnsinnig aufgemotzt. Da bin ich schon etwas skeptisch. Das muss nicht notwendigerweise zwingend heißen, dass innen nichts da ist, aber ich bin skeptisch, wenn Gemeinden nach außen hin wahnsinnig aufgemotzt sind. In Karlsruhe gibt es einen Tempel von Siegfried Müller für 35 Millionen Mark mit Marmorsäulen und alles Mögliche. Da bin ich von vornherein sehr, sehr skeptisch. Aber auch nicht, es muss nicht unbedingt über die 30-Millionen-Grenze gehen, ja? Ihr versteht, was ich meine. Bitte beurteilt unsere und andere Gemeinden nicht nach äußeren Gesichtspunkten. Ob das ein toller Saal ist und ob da eine super Band spielt und ein Symphonieorchester, wie wir es in Los Angeles gesehen haben vor 2 Monaten, das war eine Wucht, ja. Ein perfektes Orchester, die hätten gleich live im Fernsehen auftreten können. Da war sicher kein schiefer Ton dabei. Und ich will das gar nicht herabsetzend sagen. Und ein Chor, 100 Leute, alle in der gleichen Tracht, hätte ich beinahe gesagt, es sah ähnlich aus wie eine Mönchskutte. Und die gingen nicht einfach von der Bühne runter, die teilten sich genau in der Mitte, Reihe für Reihe, gingen die wie einstudiert von der Bühne. Großartig, ja. Da merkt man, was da auch drinsteckt an Einsatz und Üben und alles. Ich will das nicht herabsetzen sagen. Aber ich weiß nicht, ob das der Weg der Gemeinde Jesu ist. Wie oft höre ich, wenn eine Gemeinde beschrieben wird, Sätze wie diese: ah, die haben ein tolles Gebäude. und ein super Musikprogramm und der Lobpreis ist spitze und die Anspielgruppe hervorragend und der Pastor ist so humorvoll und spritzig und die Predigt dauert nur 20 Minuten und so ein toller Gospelchor und Freitagnacht gibt's immer Tanz bis zur Morgenandacht. Ich übertreibe natürlich, ja, das war schamlos übertrieben, aber ihr wisst, was ich damit sagen will. Wie leicht wird eine Gemeinde rein nach äußeren Gesichtspunkten beurteilt. Und darum ist es mir sehr ernst. Philadelphia, wenn wir die Gemeinde sehen würden heute so in einer Art Live-Übertragung in das Jahr 40, 50, 60, 70 nach Christus oder wann es war. Philadelphia hatte eine kleine Kraft. Das heißt, nach außen hin nichts Weltbewegendes, unscheinbar, von der Welt ignoriert oder sogar verachtet, keine gesellschaftliche Größe, kein Machtfaktor in dieser Welt, aber mit verborgener innerer Herrlichkeit. Und ich glaube, das ist der Weg der Gemeinde Jesu durch diese Zeit. Es ist Gemeinde Jesu in Knechtsgestalt, oft benachteiligte und verfolgte Gemeinde, noch nicht triumphierende Gemeinde, wie wir es gerne hätten und viele andere Christen heute, Gemeinde, bei der schon alles großartig ist und alles glänzt und keine Probleme mehr und alle Christen, die dahin gehen, sind reich und erfolgreich und gesund vor allen Dingen und strotzen vor Kraft. So ist Gemeinde nicht unbedingt. Gemeinde Jesu Christi ist jetzt in dieser Zeit Gemeinde unter dem Kreuz. Und ich fürchte, ich selbst und wir alle vergessen diese Wahrheit nur zu leicht. Worin besteht die verborgene innere Herrlichkeit der Gemeinde Jesu Christi? Ich glaube, dass er selbst, er, der auferstandene, lebendige Herr, die Herrlichkeit der Gemeinde ausmacht. Wenn er gegenwärtig ist in einer Gemeinde, wenn er im Mittelpunkt steht und alle Herzen auf ihn ausgerichtet sind. Wir haben gerade die letzten Kapitel des Johannesevangeliums gelesen in unserer täglichen Stille. Und wie wichtig war es, dem Schreiber festzuhalten, dass der Herr Jesus in die Mitte seiner Jünger trat als der Auferstandene. Er kam nicht da rein und setzte sich irgendwo an den Rand. Nein, er trat in die Mitte der Jünger. Christus im Zentrum. Wie bei einem Rad alle Speichen zur Mitte, zur Narbe hin zusammenlaufen. So steht Jesus Christus unsichtbar, lebendig in der Mitte seiner Gemeinde. Und zu ihm, zu dem Auferstandenen hin, wollen wir uns versammeln. Zu ihm und zu seinem Namen hin. Diejenigen, die freitagabends zum Gebet kommen, die hören mich im Blick auf unsere Sonntagsversammlung immer wieder beten: Herr, lass uns deine Gegenwart erleben. Wie ist das? Muss man so überhaupt beten? Hat er nicht seine Gegenwart versprochen, als er gesagt hat, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in der Mitte, in ihrer Mitte? Sollen wir überhaupt so beten oder ist das nicht sogar Unglaube, wenn wir beten, Herr, lass uns deine Gegenwart erleben? Nun, die Mathematiker und Logiker unter uns, die werden sagen, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Dann zählen sie schnell durch, 2, 3, 5, 10, 20, 50, alles klar, Voraussetzung erfüllt, der Herr ist in unserer Mitte. Die Gefühlsbetonten unter uns, die werden das schon etwas einschränken. Die sagen, gut, er mag zwar in unserer Mitte sein, aber ich fühle es nicht und spüre es nicht heute Morgen, atmosphärisch ist da irgendwas nicht in Ordnung, ich habe nichts davon. Aber können wir wirklich sagen, dass Christus generell in unserer Mitte ist, so ganz pauschal, ganz gleich, ob wir das nun irgendwie feststellen können oder nicht? Schaut, nach Philadelphia kommt noch ein Sendschreiben, und zwar an die Gemeinde von Laodicea. Und diese Gemeinde dachte von sich sehr positiv, sie sei reich und sie brauche nichts. Alles in bester Ordnung. Aber dann muss der Herr sagen, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jesus Christus stand vor der Tür. Er war nicht in ihrer Mitte. Darf ich mal einen sehr gewagten Gedankengang jetzt formulieren, angenommen, unser Herr stände heute Morgen draußen vor der Tür und er wäre nicht jetzt hier in unserer Mitte, würden wir das überhaupt merken? Würden wir das in irgendeiner Weise merken? Würden wir nicht die gleichen Lieder singen wie sonst? Würden wir nicht die gleichen Gebete sprechen? Hier sind so viele Brüder und Schwestern, die sind geübt im Gebet, die kriegen immer ein Gebet zusammen. Würde nicht alles so ablaufen wie sonst auch? Liebe Geschwister, ich glaube, wir sollten nicht nur beten, nein, wir sollten flehen. Wir müssen flehen darum, dass wir die Gegenwart Gottes ganz real unter uns erleben in unseren Zusammenkünften und die Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben kein Abonnement darauf und schon gar kein Monopol. Aber wir dürfen darum bitten, denn der Herr offenbart sich doch so gerne unter seinen Kindern. Und dabei geht es gar nicht nach Schema F. Der eine wird den Herrn hier durch sein Wort erleben. Durch ein Wort, das ihn ganz persönlich anspricht. Und es wird zur Kraft werden für sein Leben. Ein Wort, das im Austausch weitergegeben wurde. Oder das hier irgendwie von hier vorne gelesen wurde. Vielleicht bist du aber auch allzu kritisch geworden und siehst nur noch Fehler und Mängel in der Gemeinde. Und dort, wo du früher wunderbar erbaut wurdest, nimmst du heute nicht mehr viel mit, weil du so viel an dem Verkündiger oder anderen Dingen auszusetzen hast. Der andere wird die Gegenwart Jesu beim Brechen des Brotes am innigsten erleben. Der nächste in der Gebetsgemeinschaft. Und wieder ein anderer vielleicht, wenn der Herr ihn in die Buße führt durch sein Wort. Wenn er vor dem Herrn seine Sünden bekennt, vielleicht unter Tränen. Ich glaube auch, dass der Herr uns selten näher ist, als dann, wenn wir zerbrechen vor ihm und unter Tränen unsere Sünden bekennen. Und dann wieder neu uns die Größe der Gnade Gottes aufgeht. Es gibt keine Schablone, wie wir den Herrn ganz innig erleben, jeder anders von uns. Aber wie auch immer, wenn wir nur unter uns ganz real die Gegenwart Gottes erleben, das ist das alles entscheidende Kennzeichen einer lebendigen biblischen Gemeinde. Wenn man darüber spricht, ist man so sehr in der Gefahr, wie bei einer Checkliste zu sagen, eine lebendige Gemeinde hat erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, Punkt. Kriegt man schnell so ein paar Merkmale aus der Bibel zusammen, aber das sollten wir nicht tun. Das Hauptkennzeichen, das alles Entscheidende ist die Gegenwart Jesu in der Mitte. Und das merkt man und das merken auch Besucher, die hierher kommen, gleich ob sie gläubig sind oder noch nicht, das merken sie. Und ohne das alles wird eine Versammlung leer und hohl, ohne die Gegenwart des Herrn, sind wir nicht Philadelphia, sondern Laodicea. Aber das ist eine lebendige Gemeinde, wo sich die Gläubigen sehnen nach der Gemeinschaft mit ihrem geliebten Herrn, wo sie sonntagmorgens wach werden und es gar nicht abwarten können, bis sie zu ihm hin versammelt sind. Gibt es das auch, was ich jetzt hier beschreibe, oder ist das alles nur eine fromme Illusion? Aber ganz gleich, wo wir als Gemeinde im Blick auf diesen Punkt stehen, wir wollen dankbar sein für das, was uns bereits geschenkt ist, aber wir wollen uns dennoch danach ausstrecken, dass es besser wird mit uns. Jetzt haben wir einen langen Gedankengang zu Beginn gehabt, aber diese Dinge sind mir sehr wichtig. Ich möchte noch einmal sagen, der Schlüssel für eine lebendige biblische Gemeinde liegt darin, dass sie ganz bewusst bejaht, dass sie eine kleine Kraft hat. Und das bedeutet für mich, dass sie nach außen hin gesehen gar nichts Großartiges, Imposantes, Attraktives darstellen muss. Die Herrlichkeit der Gemeinde liegt innen durch die Gegenwart des Herrn. In einem zweiten, kürzeren Gedankengang möchte ich noch ein paar konkrete Auswirkungen zeigen, die daraus fließen, wenn eine Gemeinde eine kleine Kraft hat. Das hat Auswirkungen. Zum einen, eine Gemeinde, die sich ihrer kleinen Kraft in dieser Welt bewusst ist, die wird sich ganz fest an das Wort Gottes klammern. Das Wort ist ihre Kraft. Und darum heißt es hier, du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt. Wer in sich selbst keine Kraft hat, der hält sich an das Wort Gottes. Der klammert sich an das Wort. Und auch eine Gemeinde, die eine kleine Kraft hat, die hält sich ganz an das Wort, an die Bibel fest. Und das bedeutet zunächst, dass unsere Lehre vom Wort her bestimmt wird. Das Wort muss unsere Theologie bestimmen, nicht umgekehrt. Aber das bedeutet auch, dass unser Leben vom Wort bestimmt wird. Dass wir uns in allen Lebensbereichen unter die guten Ordnungen Gottes stellen. Auch da, wo es uns persönlich etwas kostet. Auch da, wo es uns vielleicht von anderen Christen unterscheidet, die einen leichteren Weg gehen an diesem Punkt. Einen vielleicht bequemeren Weg gehen. Aber wir, die wir im Wort Gottes gefangen sind mit unserem Gewissen, können diesen Weg nicht gehen. Wir halten uns an das Wort, auch wenn es uns etwas kostet. Es ist bei jedem Sendschreiben sehr wichtig, wie sich der erhöhte Herr Jesus der jeweiligen Gemeinde vorstellt. Denn darin steckt schon ein Hinweis auf den Charakter der betreffenden Gemeinde. Was können wir aus der Vorstellung des Herrn hier bei der Gemeinde in Philadelphia erkennen? Der Herr sagt in Vers 7, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Der Heilige, der Wahrhaftige. Die Gemeinde von Philadelphia war von Heiligkeit und Wahrhaftigkeit geprägt. Das heißt, Sünde und Heuchelei wurden in den Reihen der Gläubigen verabscheut und geächtet. So sehen wir, das Wort Gottes bestimmte Lehre und Leben der Gemeinde. Sie hatte eine kleine Kraft, sie klammerte sich fest an das Wort Gottes. Ein zweiter Punkt, den wir hier im Sendschreiben sehen, wie die kleine Kraft Auswirkungen hat. Wir lesen, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Diesen Vers kann man wohl leichter verstehen, wenn man weiß, was sich damals im Dritten Reich abgespielt hat. Hitler und sein Apparat waren nämlich nicht generell gegen das Christentum. Sie waren nur gegen biblisches Christentum. Und darum haben sie es systematisch umgeformt. Hitler, Goebbels, Alfred Rosenberg und solche Leute haben es umgeformt und ein sogenanntes deutsches Christentum aufgebaut, propagiert. Das wissen die Jüngeren von uns vielleicht nicht, aber die Älteren erinnern sich. Ein deutsches Christentum wurde aufgebaut und interessant ist, dass in diesem Christentum der erste Glaubensartikel durchaus akzeptiert war. Ich glaube an Gott den Vater. Das war in Ordnung. Aber der zweite Glaubensartikel und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn und so weiter, der wurde gestrichen. Das war zu jüdisch. Der wurde einfach weggefiltert. Und schon waren die echten Christen jener Tage ganz stark herausgefordert, Farbe zu bekennen und den Namen Jesu nicht zu verleugnen. Und damals erkannte man die wirklichen Christen, die hielten am Namen Jesu fest, dass es keinen anderen Weg gibt zum Vater, als wie durch ihn. Und schon unterschieden sie sich ganz auffällig von den deutschen Christen, in Anführungsstrichen. Wo sind wir heute gefordert, den Namen Jesu nicht zu verleugnen? Zum Beispiel, indem wir nicht in dem allgemeinen Toleranzstrom mitschwimmen, der behauptet, alle Religionen hätten doch ein Stück Wahrheit und der Absolutheitsanspruch Jesu sei doch unerträglich und etwas Mittelalterliches, das könne man doch in der Toleranzgesellschaft heute nicht mehr machen. Da kann ich wieder nur mit Wolfgang Dick sagen, wenn alle Religionen gleichgültig sind, dann sind sie mir alle gleichgültig. Versteht ihr? Wenn alle Wege in den Himmel führen, was sollen wir dann ausgerechnet den vielleicht schwersten Weg gehen? Den Weg, der Jesus heißt, unter Schmach und Verfolgung. Da sind wir heute gefordert, den Namen Jesu nicht zu verleugnen, indem wir daran festhalten, es ist in keinem anderen das Heil, nur in seinem Namen. Oder jeder einzelne von uns verleugnet dann den Namen Jesu nicht, wenn wir uns in der Schule, im Beruf, in der Nachbarschaft mutig und offen sichtbar auf die Seite Jesu stellen. Wie oft versagen wir da und verleugnen? Aber gäbe es der Herr, dass man an uns nicht nur das tausendfache Verleugnen sehen würde, sondern auch die Tränen der Buße, wie bei Petrus. Eine Gemeinde, die sich ihrer kleinen Kraft in dieser Welt bewusst ist, wird den Namen Jesu nicht verleugnen. Sie klammert sich an das Wort und sie hält den Namen Jesu fest, weil sie weiß, er ist ihr Heil und er bringt sie durch diese Zeit. Und darum wird sie auch keine ungöttlichen Verbindungen mit Machtorganisationen eingehen. Machtinstitutionen. Das war die Gefahr der Christenheit von Anfang ihres Bestehens. Und größtenteils und auch längstenteils ist sie dieser Versuchung mit Haut und Haaren erlegen. Immer wieder hat sich die Gemeinde Jesu verbündet mit politischen Einrichtungen, ganz offiziell sogar seit 325 in der damaligen römisch-katholischen Staatskirche und so weiter. Man hat sich verbündet mit Macht. Es gab eine Zeit, Jahrhunderte, da waren die Päpste, die weltlichen Herrscher in dieser Welt, stärker als die Kaiser. Aber die Gemeinde Jesu darf keine unbiblische Verbindung eingehen, weder zum Staat noch zu anderen Machtorganisationen und große Zusammenschlüsse bilden und so weiter, um in dieser Welt irgendwie eine Stimme zu kriegen im Parlament, dass man nach Bonn gehen kann und Petitionen überreichen kann und alles Mögliche. Das ist nicht der Weg der Gemeinde Jesu. Lasst uns bitte weiterhin aus Überzeugung eine von Menschen unabhängige Gemeinde bleiben, aber dafür umso abhängiger vom Herrn sein und immer mehr werden. Noch zwei letzte Auswirkungen will ich zeigen, wenn eine Gemeinde ganz bewusst eine kleine Kraft bejaht, diese kleine Kraft der Philadelphia-Gemeinde, dann wird sie eine betende Gemeinde sein, denn eine starke Gemeinde, die wird alles selber in die Hand nehmen, die entwirft Programme, die macht irgendwelche Dinge, die packt das an und organisiert das und dann marschiert sie los und hat Methoden und Strategien und so weiter. Aber eine Gemeinde mit einer kleinen Kraft, die vertraut dem Herrn und die wird ganz besonders beten. Man kann es wirklich auf diesen kurzen Nenner, auf diese Formel bringen: in einer lebendigen biblischen Gemeinde wird beim Gebet viel gearbeitet und beim Arbeiten viel gebetet. So soll es sein. Beim Gebet viel gearbeitet. Das Arbeit, Gebet, Ringen. Und beim Arbeiten viel gebetet. Und das Gebet soll und darf und muss der rote Faden sein unseres ganzen Gemeindelebens. Und es ist auch der Gradmesser des geistlichen Lebens einer Gemeinde. Ich werde immer wieder gefragt, wenn ich irgendwo hinkomme, ihr habt da in Mannheim eine Gemeinde aufgebaut, wie groß ist denn die Gemeinde schon? Und dann wollen sie natürlich wissen, wie viele Stühle da schon am Sonntag besetzt sind. Und dann sage ich oft, ja weißt du, da muss ich dir differenziert antworten. Wir haben am Freitagabend eine Veranstaltung, das ist unser Zentrum. Da kommen wir zum Gebet und Brotbrechen zusammen. Und da sind es manchmal 15, manchmal 20, auch mal 25. Das ist so das Erste und Wichtigste, was ich sage. Und dann sage ich, wir haben eine verbindliche Mitgliedschaft. Da sind wir so ungefähr 55 inzwischen, die sich da verbindlich zur Gemeinde halten. Und im Gottesdienst kann es manchmal sein, dass da auch mal 60 oder 65 sitzen. Aber in dieser Reihenfolge beschreibe ich unsere Gemeinde. Und das tue ich ganz bewusst. Und das solltet ihr vielleicht auch tun, wenn ihr gefragt werdet. Eine Gemeinde, die sich ihrer kleinen Kraft in dieser Welt bewusst ist, wird, das will ich zum Schluss sagen, das baldige Erscheinen ihres Herrn liebhaben. Sie wird ganz konkret auf den Herrn Jesus warten. Das finden wir nämlich hier in Vers 10, weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast. Eine Gemeinde, die mit ganzem Herzen an ihrem Herrn hängt, die wird ihn auch mit Inbrunst erwarten. Hier klingt das Bild von Braut und Bräutigam mit. Braut und Bräutigam pflegen ihre Liebesbeziehung. Und genau das ist der Kern eines richtig verstandenen Christenlebens und Gemeindelebens. Ich darf ausruhen am Kreuz. Und dort bin ich mit ewiger Liebe geliebt. Ich bin angenommen und mein Erlöser wird mich nie mehr hergeben. Er wird mich nie mehr loslassen, nie mehr. Und das ist meine Seligkeit schon hier. Und darum hänge ich an ihm und diene ihm freiwillig aus Liebe und Dankbarkeit. Mit so ein paar wenigen Sätzen kann man beschreiben, was Christenleben ist. Er hat mich zuerst geliebt, er hat so viel für mich getan. Ich hänge an ihm, ich kann nicht mehr von ihm los. Ich bin zu sehr geliebt, dort am Kreuz von Golgatha. Weil wir ihn so lieben, darum warten wir auf ihn, darum harren wir auf ihn. Und das alleine bewahrt uns in dieser Welt des Materialismus, dass wir uns verstricken in allen möglichen Dingen, vor allen Dingen im Mammon und im Materialismus. Wenn wir wirklich auf ihn harren, dann werden wir es nicht fertig bringen, 10 und 100.000 irgendwo zu deponieren und anzulegen und so weiter. Das werden wir nicht tun, wenn wir wirklich auf ihn harren. Und wir werden auch nicht im Streit und Unfrieden mit Leuten leben, wenn wir wirklich auf ihn harren, sondern wir werden Zeit und Kraft und Geld und alles, was wir sind und haben, wirklich investieren für ihn und seine Sache. Ich muss zum Schluss kommen. Im vergangenen Jahrhundert ging ein Mann vom Land in die große Stadt London. Er wollte an einem Sonntag zwei berühmte Prediger hören. Nach dem ersten Gottesdienst, den der Mann besucht hatte, sagte er: "Das war ein gewaltiger Prediger. Das war wirklich ein gewaltiger Gottesmann." Und dann ging er am Abend in eine andere Gemeinde und dort predigte Charles Haddon Spurgeon. Und er hörte ihn predigen. Und am Ende dieser Versammlung sagte der Mann: "Was haben wir für einen gewaltigen Herrn?" Versteht ihr den Unterschied? Das ist das wichtigste Merkmal einer lebendigen biblischen Gemeinde, dass Menschen in dem tiefen Bewusstsein nach Hause gehen, eine lebendige Begegnung mit dem lebendigen Herrn gehabt zu haben, ihn wirklich getroffen zu haben, berührt worden zu sein von ihm. Darauf kommt alles an. Lasst uns zusammen aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, und wir wissen, dass wir genau das nicht machen können, nicht organisieren können, dass du in unserer Mitte bist, dass du real gegenwärtig bist, dass du dich offenbarst unter uns, dass du uns berührst im Innersten, dass wir eine Begegnung mit dir haben, dass wir in dein Angesicht schauen, dass wir deinen Blick treffen, dass wir durch diese Weise ermutigt werden, getröstet werden, auferbaut, gestärkt werden oder auch in die Buße geführt werden, zu dir gezogen werden, näher zu dir kommen. All das können wir nicht machen, Herr. Es ist Geschenk. Aber danke, dass wir es erbitten dürfen. Und wir erbitten es für uns. Wirklich, wir wollen dich innig darum anflehen, dass wir Merkmale dieser Philadelphia-Gemeinde haben dürfen. Herr, dass wir ganz bewusst erkennen, dass Gemeinde Jesu in dieser Zeit eine kleine Kraft hat, nichts Gewaltiges in dieser Welt darstellt, sondern eine verborgene Herrlichkeit, eine innere Schönheit. Du selbst, unser lebendiger Gott, unser Herr, den wir lieben. Herr, lass das ganz tief in unsere Herzen gesenkt werden, dass wir das mitnehmen, dass wir das verinnerlichen und dass wir so hier zusammenkommen, immer mehr. Amen.